Net One. Holger, bist du dran? Vielen Dank für die Einladung. Super. Ich bin ganz überrascht, dass ihr schon 20 Jahre alt geworden seid. Vorab schon mal herzlichen Glückwunsch und ich freue mich auf den Podcast. Bis bald.
Moin, liebe Leute. Unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger. Heute mit Andreas Schoh, der als Geschäftsführer der Funke Mediengruppe Zeitschriften Digitales seit 2018 dort die Geschicke des Verlages mitführt, den ich persönlich seit tatsächlich 20 Jahren kenne. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute ein persönliches, den Corona-Regeln entsprechendes Interview mit Abstand führen können. Ein Gespräch. Interview klingt immer so einseitig. Erstmal herzlich willkommen, lieber Andreas.
Ja, Holger, herzlichen Dank für die Einladung. Also es ist ein toller Anlass, dass wir uns heute mal sehen. Mir war das nicht klar, dass wir schon 20 Jahre kennen und ist ja auch ein großer Erfolg für Ihre Agentur, ne? Viele Agenturen sehr kurzlebig, 20 Jahre lang und das immer noch erfolgreich, wie ich eben gehört habe, erfolgreich durch Corona. Super gemacht. Also echt klasse.
Vielen Dank. Ich bin auch sehr froh, dass du die Zeit hast. Inzwischen, du bist ja in Hamburg zu Hause, in Essen beruflich, hast aber auch Stationen. Meine Lieblingsgeschichte von dir ist ehrlicherweise noch die Zeit in Down Under, Neuseeland, Australien. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Erstmal für unsere Hörerinnen, ich kenne dich, wir durften ehrlicherweise eins der ersten Projekte, was die Agentur gemacht hat, mit dir zusammen, mit deinem damaligen Team machen. Vielleicht aber nochmal so, wie man so schön sagt, in der Nutshell, wer bist du, wo kommst du her und wie bist du da gelandet? Kannst du auch ruhig ein bisschen Zeit lassen, wo du heute bist?
Okay, gut. Ich bin in Osnabrück geboren, also in der totalen Provinz, habe da mein Abitur gemacht, bin am letzten Tag nach meinem Abitur gleich abgehauen, habe dann in Göttingen studiert, dort Jura. Relativ in kurzer Zeit, glaube ich, 9 Semester. Ich weiß nicht, kommen wir nachher dazu oder soll ich jetzt ein bisschen was zur Studie? Es war nämlich ganz interessant in meinem Studium. Ich habe das in Vorbereitung fürs heutige Gespräch, habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich gewesen? Und tatsächlich ist es ja so gewesen, im Jurastudium, du fängst dort an und das ist ja ein krasser Bruch zur Schule. Nichts mehr verschult, alles frei. Und das ist bei den meisten Leuten, die Jura studieren, natürlich die Hölle. Im Positiven und Negativen. Du hast die ersten 4 Semester praktisch keinerlei Verpflichtungen gehabt. Und von daher hast du halt 2 Jahre ein sehr großzügiges Partyleben gehabt.
Und Göttingen kenne ich, viele Freunde von mir haben dort studiert, ich nicht, aber es ist auch eine wahnsinnig schöne, wahnsinnig tolle Studentenstadt am Ende.
Ja, es ist eine, also zum Studieren ist es eine super Stadt, 30.000 Studenten, 100.000 Einwohner. Also du siehst den ganzen Tag nur Studenten, jeden Tag ist irgendwo eine Party, triffst unglaublich viele Leute, mir hat das total gut gefallen. Das Bittere war so ein bisschen, dass nach 4 Semestern dann der Spaß endgültig vorbei ist. Dann musst du dir überlegen, machst du dein Studium und versuchst einen Abschluss zu machen oder hörst du auf? Und ich habe mich dann für den ersten Weg entschieden. Ich war ja auch BAföG-Student und habe dann wirklich reingehauen und habe dann die nächsten 2 Jahre praktisch Tag und Nacht gelernt. Und das war dann eine komplette Umstellung, war aber auch toll, weil dann bist du auch in Göttingen, kannst du ja total fokussiert leben, nicht wie in Hamburg, wo du vielleicht die eine oder andere Ablenkung dann gehabt hast. Und ich habe dann wirklich von morgens 8 bis abends 8 gelernt und habe dort einen guten Abschluss hingekriegt.
Wow, also Jurastudium und heute Journalismus, Medien, vielleicht danach ging es auch in die Juristerei oder war es dann eher sofort, ich will was anderes machen und das Wissen anders verwenden?
Wie kommt man? Nee, als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich eigentlich Strafverteidiger werden. Das war ein klares Ziel. Da habe ich irgendwie den Faden so ein bisschen verloren, so im Laufe der Zeit bin dann eher so aufs Wirtschaftsrecht gegangen. Und nach dem Studium musste ich dann ein zweites Staatsexamen machen, ein Referendariat. Da bin ich dann nach Hamburg gewechselt und habe hier in Hamburg mein Referendariat gemacht. Und da hat sich eigentlich die Spezialisierung für Medien herausgestellt. Da hatte ich eine ganze Reihe Stationen, die einen starken Medienfokus hatten. Ich war beim Anwaltsbüro, was dort eine hohe Reputation hatte, sogar in 2 Anwaltsstationen. Ich war beim Hamburger Senat in der Medienkanzlei. Und da hat sich eins zum anderen ergeben. Und nach dem Studium, nach dem Referendariat war eigentlich klar, dass ich auf jeden Fall in den Medienbereich wechseln wollte. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich war während des Referendariats ein halbes Jahr in Kalifornien, in Los Angeles. Jetzt könnt ihr eine schöne Geschichte erzählen, wie ich fast bei Warner Brothers oder sonst wo gelandet war. War aber nicht so spektakulär. Ich bin dort in der Kanzlei gewesen, die haben Versicherungsrecht gemacht, ganz normal, Straßenverkehrsunfälle und so weiter. Okay. War trotzdem extrem hilfreich, nicht nur für Sprachkenntnisse, sondern auch so amerikanisches Leben, amerikanisches Geschäftsleben. Ich glaube, es hat mich echt nach vorne gebracht.
Also, und dann ging es nach Hamburg, vielleicht aber nochmal zurückgesprungen, bevor wir zu der Medienkarriere kommen. Ich glaube gerade Medienrecht, wir beschäftigen uns damit ja auch aus verschiedenen Themenperspektiven immer. Du bist dann am Ende in den 80ern groß geworden. Ich bin Kind der 90er. Also wir haben auch viele gemeinsame Bekannte. An dieser Stelle soll ich ganz lieb von Stefan Rewe grüßen. Ich glaube, ihr seid so ungefähr ein Alter. Also das müsste jetzt nicht ungefähr aufgehen. Der kommt auch noch im Podcast. Erinnerst du dich noch an deinen 20. Geburtstag? Das ist so meine Standardfrage. Das muss dann.
Ich weiß hundertprozentig, wo ich gewesen bin. Ich bin dort in Göttingen gewesen. Dort war mein 20. Geburtstag. Das ist sicher. Ich glaube nicht, dass es eine große Party war, weil ich habe das Pech, ich habe im Dezember Geburtstag, kurz vor Weihnachten. Das bietet sich dort nie an. Also es war vermutlich. Ich habe immer gerne Partys gefeiert in Göttingen, habe auch viele Leute immer eingeladen. Es hat garantiert eine Feier stattgefunden, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Umfang.
Es muss ja nicht zum Geburtstag sein. Wir wollen natürlich nach vorne blicken. Ich habe ganz viele spannende Fragen für unsere Hörerin vorbereitet zum Thema, wie entwickelt sich vielleicht deiner Meinung, auch unserer Erfahrung nach, die Korrelation zwischen Live, zwischen Medien. Wir haben gemeinsam einige ganz tolle Live-Veranstaltungen erleben dürfen. Auch aus eurem Hause heute gibt's ja immer noch große Formate. Aber vielleicht nochmal so die Prägung, wenn man daran denkt. Ich erwähne ihn nochmal, Stefan Rebbe hat erzählt, es ist ja eine Zukunft, der kommt noch, wie sich sozusagen Kommunikation, Werbung entwickelt hat. Kannst du mit uns teilen, wie ist deine Wahrnehmung von Zeitschriften, von Medien? Weil du sagst, als Anwalt, als junger Anwalt wolltest du immer Medienrecht machen und ehrlicherweise Medien in den 80er und 90er Jahren waren ja noch ein Ticken anders als heute. Wie war deine Wahrnehmung? Was war damals die Definition von Medien? Dann kam ja irgendwann Multimedia und so Zeug. Digitalisierung hast du, glaube ich, von Anfang an dann vorangetrieben. Aber vielleicht nochmal so 80er Medien, warum und was hat dich daran so gereizt?
Also wenn ich überlege, was ich im Alter von mit 20 gemacht, für Mediennutzung gehabt habe, die war sehr eindimensional, kann man sagen. Ich war ein totaler Musikfreak, habe das geliebt und das war für mich wirklich ein und alles. Das Wichtigste war praktisch, welche neuen Bands kommen raus, welche neuen Tracks sind gut. Und da habe ich mich total für interessiert. Und hatte da auch, da habe ich auch eine umfangreiche Mediennutzung zu gehabt. Ich war ein großer Fan von Sounds, weiß nicht, ob du das kennst, war so die Plattform für Musik und später von Spex im deutschen Markt. Und in England war ich ein großer Fan von New Musical Express und bin das eigentlich immer noch, wobei das ja vor 2 Jahren eingestellt worden. Aber das waren so die Sachen, die mich Mediennutzung total geprägt haben. Dazu, eigentlich haben mich Zeitschriften immer stark geprägt. Ich habe gerne den Spiegel gelesen, es war Standardlektüre, einen Stern habe ich gerne gelesen. Aber diese Musik war wirklich so das, was mich total getrieben hat. Was mich überhaupt nicht getrieben hat, war Fernsehen. Ich hatte keinen Fernseher. Ich habe während der gesamten Studienzeit keinen Fernseher gehabt. Das war echt für mich total vergeudete Zeit. Ich habe auch keinerlei Erinnerungen. Wir hatten ja im Vorwege mal gesprochen. Was hast du da gesehen? Keine Ahnung. Ich habe ich bin ein großer Sportfan. Ich habe noch nicht mal die Sportschau gesehen. Ich habe gar keinen Fernsehen geguckt. Und dazu war ich halt großer Kinofan. Was in Göttingen angeboten hat, da war eine sehr lebhafte Programmkinoszene. Da war ich regelmäßig, bestimmt 2-mal die Woche.
Klingt aber auch sehr sinnvoll. Ich meine, dann kam ja Mitte, Ende der 80er, VH1 war, glaube ich, der erste Sender, der dann wirklich Musikfernsehen, Musikvideos gemacht hat. Dann kam MTV, irgendwann kam Viva, dann kam Klingeltöne und dann kam der Niedergang. Das könnten wir noch in einem Podcast machen. Aber ich habe mit Uritz von Oertzen, den du ja auch kennst, darüber gesprochen, wie damals in Hamburg so Dinge wie das Café Seeterrass auf einmal Fernseher mit Musikvideos hatten. Und für so Musikfreaks, gibt's ein Event musikalisch, wenn du sagst, du warst, was dich geprägt hat, gibt es einfach so, was wo du gesagt hast, wow, keine Ahnung, ein Live-Erlebnis, irgendwie ein Artikel in der Rolling Stone, you name it, irgendwas, wo du sagst, 80er, 90er, da war für mich noch ein Highlight im Musikbereich?
Ja, wenn man es mit heute vergleicht, irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, jetzt Playlisten zu hören.
Ja, Mixtapes gab es noch, ne?
Ja, aber damals war natürlich ein Album das absolute Nonplusultra. Du hast das natürlich die Musik nach dem gesamten Album bewertet und nicht nach einzelnen Tracks, sondern das musste ein Gesamtkunstwerk sein. Und ich war großer Fan von Indie-Musik und New Wave, also nicht dieses New Wave, was es irgendwie dann in den 90er Jahren gegeben hat, sondern irgendwie so die...
David Bowie, die Richtung, oder?
Nee, so Pixies in sowohl Englisch, also ich war so Fall-Fan, England, dann The Smiths-Fan, super, also die bin ich über ein ganzes Jahrzehnt gewesen. und in diesem Kosmos, Sonic Youth, kann ich mich gut dran entsinnen. Und wenn diese Platten, Bowie-Fan war ich eigentlich auch, das gehört da nicht so richtig rein. Aber,
nein, ist nicht New Wave, ich bin ja ein bisschen Kind der 90er, da war es für uns New Wave.
Das war für mich im Gegensatz zur heutigen Musiknutzung das Nonplusultra, ein Album. Wenn das rauskam, war ich garantiert der Erste, der im Plattenladen gestanden hat. Wenn das aus diesem Bereich gekommen war, ich habe die gekauft und habe dann die Platte immer eine Woche lang nur gehört.
Das stimmt. Und ich meine, Plattenladen für unsere jungen HörerInnen, es gab etwas, das nannte sich Platte. Das hat man, Vinyl ist heute wieder cool. Und es gab auch Läden wie World of Music, wie WOM. Oder damals sind auch Virgin, die Megastores entstanden, wenn du gerade London ansprichst. Ich glaube, das war damals ein Tempel. Wir haben da abgehangen. Also ich auf jeden Fall in den 90ern erinnere mich dran, dass wir in Plattenläden abgehangen haben. Und da am Ende des Tages.
Total, ja. Es ist irgendwie schwer vorstellbar, aber Michelle Records hier...
Michelle, ja, hier in Hamburg.
Ja, dann von der Mönckebergstraße, war ja cool, da hingen alle möglichen Leute den ganzen Tag rum und haben da geguckt. Also weiß ich gar nicht, was sie da genau geguckt haben.
Sie waren da, Corner nennt man
aber
das
du
heute.
Musstest da halt, ja genau, du musstest da halt rumstehen und ein bisschen klug mitreden und das, das war wichtig.
Ja, okay, also die Prägung verstehe ich, Medien. Dann ging es aber von der Juristerei, wenn man das so sagen darf, in den Verlag. Jetzt möchte ich einfach mal für unsere Hörerin sagen, also man kann dich jetzt in einer Reihe mit Gerd Pucerius oder einem Bernd Buchholz und einem Wickert und einem Kleber nennen, die haben alle Jura studiert, haben wir recherchiert, du auch. Wie bist du dann in den Verlag gewechselt, beziehungsweise was hat dich getrieben und was waren die ersten Schritte und Themen als Jurist mit einer Musikprägung und Interesse an Medien? Klingt jetzt erstmal spannend. Was macht man da draus?
Vielen Dank für die Einleitung, aber mich in eine Reihe mit Gerd Pucerius zu stellen, würde ich sagen, ist fast abwegig. Aber was zeichnet Juristen aus insgesamt? Es gibt ja eine ganze Reihe Leute, die einen Jura-Background haben. Ich glaube, die Konzentration aufs Wesentliche, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht blenden lässt, sondern dass man sich wirklich auf die wirklich relevanten Fakten konzentriert und daran arbeitet. Aber was hat mich jetzt in den Medienbereich direkt reingebracht? Also ich hatte wirklich eine hohe Affinität zu Zeitschriften. Mhm. Ich habe auch gelesen, aber nicht so. TV fand ich ganz okay, aber war in Hamburg sowieso nicht so ein großes Angebot. Da gab es Premiere, wenn ich mich richtig entsinne. VH1 kann ich mich auch dran entsinnen, dass die gab, das ist ja mit Post und den Kollegen, die haben das gemacht. Aber meine Affinität war die am größten zu Zeitschriften. Das war das, was mich total interessiert hat. Und die haben, als ich da Anfang der 90er anfing, ja auch eine etwas andere Stellung gehabt, als wir das heute haben. Wenn man sich allein den Werbemarkt anguckt, ich habe die Zahlen jetzt nicht präzise, aber ich würde mal tippen, der Werbemarktanteil von Zeitschriftenwerbung war dort bei über 30%. Jeder dritte Euro, der ausgegeben wurde,
wurde für Zeitschriftenwerbung.
Ist in die Zeitschriftenwerbung gegangen. Der heutige Standpunkt ist, oder die heutige Situation ist 3%.
Oh.
Das heißt, das hat sich komplett gewandelt. Also Zeitschriften waren wirklich ein wesentlicher Faktor. Es war ein wesentlicher Faktor für Publizistik mit wirklich herausragenden Publikationen, ja gerade hier aus Hamburg. Und Hamburg war irgendwie auch das Epizentrum. Hier gab es den Spiegel, die Zeit, den Stern und eine ganze Reihe weiterer Publikationen. Berlin spielte keine Rolle und in München gab es Burda, was aber zum damaligen Zeitpunkt auch nicht so richtig ernst genommen worden ist von den Hamburgern. Also Hamburg war das Zentrum. Ich lebte in Hamburg und ich habe mich bei verschiedenen Verlagen beworben und der Bauer Verlag hat mich genommen. Also das ist relativ unspektakulär. Ja. Ich fand das, und das war wirklich, wie will ich sagen, Liebe auf den ersten, aber Sympathie auf den ersten Blick. Ich bin dann da, fast 25 Jahre bei Bauer geblieben.
Ja.
Und ich habe wirklich, es gibt wenige Tage, die ich da bereut habe. Also mich hat das, ja, die Erwartungen, die ich ins Mediengeschäft gehabt habe, haben sich komplett realisiert. Meine Karriere hat sich da ja schrittweise sehr positiv entwickelt.
Absolut. Ich komme gleich nochmal drauf, ob du dich erinnerst, wann und wie wir uns kennengelernt haben. Aber für mich auch zum Thema, was mir gerade spontan einfällt, es gab, ich weiß gar nicht, wo sie heute steht, ja auch die Zeitung der deutschen Jugendkultur, die vereint ja Medien, die vereint Musik, Bravo, ein Produkt dann auch aus dem Hause Bauer, die ja teilweise Millionenauflage, wenn ich es noch hatte, und so das Leitmedium der deutschen Jugendkultur der 80er, 90er war, also für mich das Medium, was gekauft werden musste, mit auch einer Redaktion, mit einem absoluten Kredibilität. Dann gab es natürlich irgendwie alles, was so rund, dann kam irgendwann später die InTouch und auch so ein bisschen so die nochmal Boulevardmedien dazu. Es gab, und vor allen Dingen gab es Programmzeitschriften, und die hatten damals, heute hast du wieder eine im Portfolio oder habt ihr eine im Portfolio, damals gab es die TV Movie, wenn ich mich entsinne, und das war auch der Startpunkt, wenn wir über Nest One, wenn wir über uns reden, wo wir, erinnerst du dich noch, in welchem Kontext, aber das erste Mal beruflich miteinander zu tun hat? Das muss so ums Jahr 2000 gewesen sein.
Ja, ich kann mich sehr gut entsinnen. Wir sind zusammengekommen beim TV Movie Future Award oder Digital Award. Ja. Und der hatte eine bestimmte Begründung. Das Internet spielt ja in Deutschland dann seit Anfang der 90er Jahre eine gravierende Rolle. Die Verlage waren ziemlich aufgerüttelt. Der eine panisch, der andere ein bisschen souveräner. Und jedenfalls allen war klar, wird eine neue Konkurrenz entstehen. Und wir müssen uns mit digital beschäftigen. Und um ein bisschen cooler zu sein, müssen wir uns ein bisschen intensiver mit digital beschäftigen. Und ich war zur damaligen Zeit für TV Movie verantwortlich, was wirklich ein herausragendes Produkt war. Wir hatten eine Auflage in der Spitze von 3 Millionen. 3 Millionen.
Millionen?
Ja. Ja, stell dir das mal vor. Es sind 3 Millionen Käufer, sind, ich weiß nicht, 6 Millionen Leser. Ja. Ich glaube, wir haben über 6 Millionen Leser gehabt.
Das hat eine Bildzeitung heute gerade nochmal, oder?
Nein, das wäre jetzt vermessen. Die Bildzeitung hat eine Auflage von mal gerade 1 Million. Und wir hatten damals 3 Millionen. Die Bildzeitung hatte da um die 4. Also wirklich ein ganz relevantes Thema. Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind alle Freunde und Bekannte zu mir gekommen und gesagt, warum machst du das denn? Programmzeitschriften werden sowieso den Bach runtergehen. Vielleicht läuft das jetzt noch 2 Jahre, dann ist das Schluss. Und da haben wir uns ja mit Händen und Füßen gegen gewehrt, weil wir halt einen riesen Käuferschacht hatten. Der Käufer hat ja uns bezahlt und das in millionenfacher Ausfertigung. Aber wir haben dann eben gesagt, wir müssen, brauchen eine Digitalkompetenz. Dann haben wir einen Digital Award ausgerufen. Und da haben wir auch, glaube ich, nicht gekleckert, sondern echt geklotzt. Wir haben den ein Jahr veranstaltet und haben gigantische Partys dort gefeiert. Mit Hunderten von Anzeigenkunden dabei das war der Grund, warum wir miteinander zusammengekommen sind. Wir suchten eine Agentur, die cool war, die in der Lage war, einen großen Event zu handeln, mit denen es Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten, die eine gewisse Klasse garantiert haben. All das habt ihr gemacht. Ich kann mich sehr gut dran entsinnen an die Veranstaltung. Die waren alle richtig, richtig gut. Es waren richtig tolle Partys.
Wir hatten auch, glaube ich, ganz gutes Musikprogramm. Ich erinnere mich an viele Dinge. Wir würden jetzt, glaube ich, ein bisschen zu sehr nach hinten gucken, aber vielleicht für die Hörerinnen. Also wir haben einige Jahre den TV-Movie Internet Award hieß er erst, dann TV Movie Future Award, Kontext Media Night Hamburg, auch darüber haben wir schon geredet mit Uwe Jens Neumann. Und dann haben wir aber für auch damals die Bauer Gruppe, du hast dann, würde ich gleich gerne nochmal drüber reden, ja mehrere Funktionen übernommen. Ich werde gleich über das Thema Digitalisierung und Vertikalisierung nochmal sprechen mit dir. Dann haben wir Themen wie die Autotrophy. Ich glaube, da würde uns auch nochmal ein ganzer Podcast einfallen mit eurem Chefredakteur Herrn Kort. An dieser Stelle, wenn das hört, was ich nicht glaube, aber sei ja gegrüßt. Ein Format, was auch, und da komme ich so ein bisschen auf das Thema, was ich mit dir besprechen wollte, ist eine, wie wichtig waren Live-Plattformen damals, wie wichtig sind sie heute, was die Creme de la Creme der internationalen Automotive-Top-Management-Szene in verschiedene Städte, von Hamburg bis Düsseldorf, von Berlin bis Essen geholt hat. Also, wie wichtig waren für den Bauer Verlag, auch dann unter deiner Regie, spielt auch als Geschäftsführer, Verlagsgeschäftsführer, Formate, Events, ihr habt ja Goldene Feder gehabt, TV Movie Future Award, die Autotrophy, also wie sehr habt ihr Event- und Live-Plattform und vielleicht dann sogar schon mit digitalen Angeboten in euren Produkten horizontalisiert und am Ende des Tages dann auch digitalisiert?
Also der Stellenwert von diesen Events war gigantisch. Ja. Beim TV Movie Internet Award hatte das eine Riesenfunktion in der B2B-Kommunikation. Und ich glaube, dass wir da wirklich letztlich auch gute Verkäufe durchgemacht haben. Wir haben ein deutlich besseres Standing gehabt. Das, was wir uns erwartet hatten, Digitalkompetenz, haben wir dadurch definitiv aufgebaut. Bei der Autotrophy war es noch stärker. Die Autotrophy, das hat es, glaube ich, bis vor 5 Jahren gegeben. Ja. Es gab 3 Autopreise in Deutschland, Autotrophy war einer davon. Und was man sich, also finde ich, aus heutiger Sicht fast gar nicht mehr vorstellen können, wenn wir die Autotrophy mit der Autozeitung von Bauer verteilt haben, gab es 20 Kategorien und dann war alles in Deutschland, alles, was man sich fast in der weltweiten Automobilindustrie vorstellen konnte, war dort vertreten. Herr Winterkorn, Herr Zetsche, Herr Stadler, alle. Die waren alle da und nicht nur eine. Dann kam ein Flugzeug von
Wir hatten aber Probleme mit den Landeslots. Ich weiß nicht, ob die erinnern, wann welcher Jet landen konnte.
Das war in Düsseldorf. Wenn wir das in Düsseldorf gemacht haben, dann waren da 5, 6 Privatjets mit Sondergenehmigung, die zu unserer Verleihung gekommen waren. Für mich ein Traum. Ich habe da neben den ganzen Leuten gesessen, aus der Zeit sehr viele Bekannte da gewonnen. Und das war für uns in der Auto, um die Reputation in der Automobilindustrie hinzubekommen, grandios. Wir hatten einen Chefredakteur, der sich sehr ernsthaft mit der Neutralität und der Qualität des Preises beschäftigt hat. Der Preis war von der Automobilindustrie anerkannt und die kamen alle dahin und haben sich dort den Preis übergeben lassen. Das hatte für uns, also das war essentiell für den Erfolg der Autozeitung zur damaligen Zeit.
Absolut. Ich bin auch großer Fan. Mein Highlight neben den vielen grauen Eminenzen und großen Herren der Automotive-Industrie sind 2. Die eine Geschichte war, als ich mit Herrn Bauer, du warst auch dabei, du hast gesagt, flieg doch mit uns zurück, als Herr Bauer selber mit dem Firmenflieger von Düsseldorf zurückflug nach Hamburg. Das heißt, unser ganzes Projektteam, also ich, du, dein operatives Team, durften mit Herrn Bauer von Düsseldorf nach Hamburg fliegen. Das war ein Highlight. Und dann das andere Highlight, ich weiß nicht, ob ich es dir jemals erzählt habe, ich muss es jetzt einfach mal teilen. Man hat ja, wenn man über Live-Momente, sagen wir mal, man macht eine Kampagne, man macht was Digitales, man macht einen Film, eine Anzeige, da kannst du nochmal in die Retusche gehen, da kannst du ja auch nochmal was schneiden oder mal redigieren. Beim Live-Moment gibt es ja so Sachen wie, also wenn das Tuch weggeht, geht das Tuch weg oder auch die Hostess am Eingang. Und ich versuche immer zu erklären, wenn mich jemand fragt, was ist denn das Spannende am Live-Event, sage ich, das ist nicht nur spannend, das ist wie ein brennendes Eichhörnchen zu jonglieren, weil ein Fehler und es kann schief gehen. Folgende Situation, Autotrophy Düsseldorf, das Briefing der Hostessen, die waren alle von einer Agentur und wir haben natürlich gesagt, guck mal, das ist Herr Winterkorn, das ist Herr Zetsche, das ist Herr Bauer. So, und hatten hinten immer das Briefing mit Köpfen ausgedruckt. Ich stand also mit Florian Jürgs 2 Meter hinter der Akkreditierung, sah Herrn Bauer mit einer Entourage aus, ich weiß nicht, wer es war, Winterkorn oder das gesamte Topmanagement von VW, gefühlt hatte der 3 Automotive-Vorstände mit dabei, kommt auf diesen Tresen zu. Die Hostess sagt, hast du einen Herrn Bauer auf der Liste? Herr Bauer, es tut mir leid, hab sie nicht auf der Liste. Und hat also das Briefing nicht gelesen. Ein schlecht gelaunter Herr Bauer hätte relativ viele Köpfe möglicherweise. Herr Bauer war gut drauf, sagte, Mädel, frag doch mal nach, ob Herr Bauer hier auf die Veranstaltung der Bauer Autotrophy kommt. Ich sprang also nach vorne, sagte, Herr Bauer, herzlich willkommen, und er ging mit seiner Entourage also in die Veranstaltung. Also so funktioniert Event. Das war mein Highlight. Aber zum Thema, also deswegen Plattform, wie sehr seid ihr dann, ich erinnere mich bei der Bravo, auch für die haben wir ja einiges an Formaten entwickelt, wie schnell bist du in digitale Vermarktungs-, in digitale Plattform eingestiegen? Weil das war, so habe ich dich kennengelernt, immer ein Steckenpferd. Alternative Cross-Media, Cross-Marketing-Lösungen. Wie seid ihr da dann in den Nullerjahren nach vorne gepeitscht als Verlag und auch mit den einzelnen Objekten?
Naja, also wir sind jetzt irgendwie ein bisschen in der Vergangenheit oder der Geschichtsbewältigung, ja, was eigentlich überhaupt nicht mein...
Da guck mal nach vorne, erzähl uns, wie es heute ist. Finde ich besser.
Genau, die Bravo Super Show war die mit Abstand größte Musikshow, die es in Deutschland gab. Ne? Wir haben wir haben innerhalb von zwei Tagen riesige Hallen ausverkauft, riesen Einschaltquoten, der Hammer. Ist aber vorbei, die Zeit lässt sich ja nicht wiederholen. Aber es ist halt eine Geschichte. Auf der anderen Seite, die echte Live-Events bin ich nach wie vor ein Fan von. Und man sieht es ja, also ein Riesen, ich sehe es wirklich als absolut essentiell. Man sieht es ja aktuell in Corona. Klar kann man Videokonferenzen machen, das macht ja jeder, und da kann man auch vieles bewirken. Aber es gibt ja auch viele Grenzen, und das ist einfach... Wenn ich das mit der Autotrophy jetzt mir nochmal überlege, mit den, dass alle Autovorstände dort an einem Tisch sitzen, die miteinander sprechen, die sind da hingekommen auch, weil sie miteinander auch mal sich austauschen wollten, in ungezwungener Atmosphäre, wo man einfach locker mal plaudert. Diese Sachen gehen halt nur im Live-Event. Die meisten Leute, die ich kenne, kenne ich halt, also ich glaube wirklich, dass viele Leute über Events kennengelernt haben, über Live-Events, und das ist halt beim Digitalbereich ja deutlich schwieriger. Und also ich freue mich schon darauf, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist und wir wieder Events feiern können. Und bei Funke haben wir ja zwei große Events, einmal Goldene Kamera. Absolut. Die musste jetzt schon dreimal verschoben werden, aber wir haben sie nicht aufgegeben. Wir glauben an das Format, zumindest noch einmal, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und wir haben ein super Event, das ist die Goldene Bild der Frau, die auch als Live-Event funktioniert, ohne TV-Übertragung, ohne alles. Aber eine super Veranstaltung, die uns in unserer Position von Bild der Frau unglaublich hilft und wo es Spaß macht, die Leute, und aber wo wir auch einen riesen Hebel haben in der Kommunikation.
Das ist perfekte Überleitung jetzt halt. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, lass uns nicht immer nach hinten gucken und fangen dann an, die ganzen Fragen nach hinten zu stellen. Aber es ist natürlich auch wichtig, um irgendwie ein Fundament zu haben. Was mich persönlich beschäftigt oder was ich im Eingang gesagt habe, du bist ja, um dann mal zu Funke zu springen, du bist ja dann bei Bauer in internationalen Funktionen gewesen, ganze Geschäft Osteuropa verantwortet und vielleicht eine Anekdote, bist dann ja auch relativ häufig in Down Under, Neuseeland gewesen. Also deutsches Medienhaus, das ist, glaube ich, den wenigsten bewusst, was sich wirklich USA-Geschäft, habe ich vergessen, ist ja auch nicht so unwichtig, Radiosender in England gekauft. Also vielleicht mal für unsere Millennials oder für die Generation Z, Thema, also drei Fragen auf einmal, aber wir sind ja in einem komplexen Zusammenhang, das mache ich immer gerne. Erstens, der Bauer Verlag mit einem starken Herrn Bauer. Du hast Broder genannt, es gibt Springer, wobei da gibt es zwar noch Friede Springer, aber einen Herrn Döpfner. Bei Funke, da reden wir gleich noch drüber, weil ihr euch ja auch als Verlagshaus und ich habe es, glaube ich, mal gelesen, das beste Medienhaus Deutschlands war mal so eine Formulierung als Qualitätsversprechen. Aber wie wichtig ist ein Verleger für unsere, also in Zeiten von diesem ultraschnellen Medien und diesem ultraschnellen Content, der generiert wird? Und wie wichtig sind dann das fand ich so bemerkenswert bei Bauer, die horizontalen sozusagen ja, Zukäufe oder auch eigene Geschichten wie Radiosender, wie vielleicht auch nochmal digitale Plattformen, also jetzt in Teilen von TikTok, und jetzt können wir noch ewig über Clubhouse reden. Aber was macht ein Medienhaus aus? Und was macht die Internationalisierung eines Medienhauses aus? Weil das ist mal eine Geschichte, die finde ich wahnsinnig spannend. Auch in die Zukunft geguckt.
Ja, es ist interessant, weil es total interessant, wie wie sich Bauer entwickelt hat und wie Herr Bauer das Unternehmen aufgebaut hat. Was macht das aus? Ein großer unternehmerischer Mut.
Oh ja.
Wir waren ja ein mittelmäßig reputiertes Medienhaus hier in Hamburg. Es gab Gruner und Jahr, die konnten über Wasser gehen. Dann gab es Axel Springer, die konnten das eigentlich auch. Dann gab es eine ganze Reihe weiterer, die alle geglänzt haben und ganz tolle Produkte gemacht haben. Und wir waren ja, haben den Ball ja immer sehr flach gehalten. Das Grinsen gab es nur einmal im Jahr, wenn die Kollegen ihre Bilanzen vorgeführt haben. Dann haben wir gesagt, ja, kann ja nicht wahr sein. Aber was macht es aus? Herr Bauer und danach dann auch seine Tochter Yvonne haben als Unternehmer hohe Risiken eingegangen. Als wir in England ein riesiges Zeitschriftenportfolio plus Radiostation gekauft haben, war eine Milliardeninvestition, war das ein hohes Risiko. Wir hatten keine relevante Erfahrung im Radiogeschäft und Herr Bauer hat das durchgezogen. Er selber hat den amerikanischen Markt aufgebaut. Es gibt kein anderes europäisches Medienunternehmen, was in USA erfolgreich gewesen sind. Bauer ist dort mega erfolgreich gewesen, war die Nummer eins dort am Newsstand. Und so kann man das praktisch durch ganz Europa ziehen. Ich war ja nicht für Osteuropa zuständig, sondern mein Kollege Eckhard Bollmann. Aber
dann warst du genau für alles außer Osteuropa zuständig. Sorry, genau. aber irgendwas war mit Osteuropa.
Wir waren, haben ja überall von Polen über Ungarn bis Russland fast immer den Marktführer gestellt. Und das ist alles unternehmerischer Mut. Wenn man im Jahr 90 nach Polen geht, mit hohen Investitionen, war das alles andere als ein sicheres Investment, sondern es war riskant und funktioniert aber dann, wenn man sich selber mit beschäftigt als Unternehmer. Wir haben massiv darum gekämpft, eigentlich immer, also das Geschäftsgeheimnis von Bauer ist gewesen, wir haben die beste Qualität im Markt. Und zwar das, und Qualität danach gemessen, was möchte unser Leser von uns haben. Und das, da haben wir uns sehr unterschieden von vielen anderen Verlagen, die oftmals gesagt haben, ja, was möchte der Chefredakteur haben oder der Verleger? Und da war Familie Bauer immer maximal uneitel. Wir haben uns intensivst den ganzen Tag damit beschäftigt, was möchte unsere Leserin von einer Frauenzeitschrift haben? Was soll da rein? Wie soll die Ansprache sein? Welche Themen? Welche Fotos weiter? Und das haben wir nicht nur in Deutschland super erfolgreich hinbekommen, sondern haben dieses Prinzip halt in USA super erfolgreich gemacht. Und das war wirklich total schwierig, in den amerikanischen Markt reinzukommen. Hat auch den Verlag, ohne jetzt da Geheimnisse zu verraten, aber eine ganz wirklich relevante Millionensumme gekostet. Aber im Endeffekt hat Herr Bauer sich mit seinen Kollegen durchgesetzt. Die haben das auf die Beine gestellt. Und was macht den Erfolg aus? Und das ist praktisch ja das, was immer gilt. Wir brauchen unternehmerischen Mut, Einsatz und starkes Qualitätsbewusstsein. Sie müssen die beste Qualität liefern. Alles andere funktioniert nicht. Und das haben unsere Wettbewerber nie so ernst genommen. Bauer hat sich super darum gekümmert, die beste Qualität für die Leserin oder den Leser zu produzieren. Und das hat funktioniert. Und dieses Prinzip einmal in Deutschland gestartet, da hat es dann praktisch einen neuen deutschen Rollout gegeben von England über USA bis nach Down Under, bis nach Australien.
Ich erinnere mich, glaube ich, an eine Geschichte, die hast du mir mal beim Mittag vor ein paar Jahren erzählt, irgendwie von einer Insel in der Nähe von, weiß gar nicht, ob das Wellington war oder so, also Neuseeland jetzt in diesem Fall, wo du gesagt hast, Mensch, kurz mal überlegt, ob ich da unten bleibe, weil es einfach die Lebensqualität und der Ort, ich weiß gar nicht, ob euer Chefredakteur oder der Geschäftsführer für den Bereich wohnte da oder irgendwas in der Richtung. Aber du bist ja doch wieder zurückgekommen.
Ja, weil ich war für Australien und Neuseeland auch zuständig und wir hatten uns da von dem CEO getrennt. Ein relativ großes Unternehmen. Wir hatten nur 2000 Leute und waren der klare Marktführer in Australien und in Neuseeland. Was ja eigentlich auch nicht, liegen ja nicht um die Ecke, sondern sind drei Flugstunden auseinander, zwei Zeitzonen, also schon ganz schön weit auseinander. Und, dann habe ich die, interimistisch, habe ich die CEO-Rolle dort übernommen für ein halbes Jahr. Und das war auf der einen Seite unglaublich herausfordernd, weil ich auch noch in Europa und USA für einzelne Geschichten oder für das Business zuständig war. Auf der anderen Seite habe ich schon den australischen und neuseeländischen Lifestyle dort extrem genossen. Und man kann sich das schon vorstellen, dass man dort super leben kann. Aber es ist halt, letztlich habe ich es wahrscheinlich zu rational entschieden, wenn man nach Australien geht oder Neuseeland, ist man weg von Europa. Es ist einfach zu weit weg. Die Leute, man wird sich dort ein neues Leben aufbauen müssen. Und habe ich damals anders überlegt und bin dann nach Europa wieder zurückgegangen.
Absolut. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch immer über jeden Austausch. Wir haben ja auch verschiedene andere. Ich würde gleich nochmal einmal auf deinen aktuellen Job und auf das Thema, was ja alle beschäftigt, Digitalisierung, New Work, so ein paar Schlagworte mal reinballern. Trotzdem, was uns auch verbindet, jetzt bin ich nicht der große Kenner oder Sammler, aber ist das Thema Kunst. Ich weiß, dass du auch immer unsere Projekte bei Dunkelziffer mit unterstützt, dass wir dort Kunstaktionen gemacht haben, also groß, eher, wenn ich es richtig, so modernere Themen, ne? Du bist jetzt nicht bei den alten Meistern. Und was, ich habe die Runden in Hamburg geliebt, Sport. Jetzt gerade Corona-Zeit, du hast mir beim Eingang gesagt, fitteste Zeit ever. Gibt's was neben, also ich weiß noch, als wir uns kennenlernen, der läuft einen Marathon und so. Ne? Das ist jetzt 20 Jahre her. Wie verbindest du, da sind wir so ein bisschen bei New Work, was ist denn New Work? Also wir haben ein Leben und ich glaube, wir haben auch Lebenszeit ist Arbeitszeit und vice versa. Aber wie verbindest du diesen dann doch etwas stressigen Managerjob, Medien mit Sport, vielleicht auch mit Kollegen zusammen und wie integrierst du das vielleicht auch in so eine Art von Führungs- und am Ende Incentive oder auch einfach in eine Spaßsituation?
Es ist, ja, letztlich die Frage, hat man Zeit dazu oder nicht? Und da ist die Antwort relativ einfach. Jeder hat für alles Zeit. Das ist ja nur eine Frage, für was man seine Zeit einplant. Und ich laufe für mein Leben gerne, brauche das auch mindestens jeden zweiten Tag. Also starte ich entweder morgens um 6 oder 7 oder mache es abends. Und das ist auch im Winter ohne weiteres möglich. Es ist einfach nur, man muss aus dem Bett raus. Das ist eine Entscheidung von 5 Sekunden. Wenn man einmal in Sportklamotten ist, dann läuft man auch morgens um 6 Uhr bei -5 Grad los. Das ist einfach. Und abends ist es letztlich das Gleiche. Also das ist ganz einfach, das miteinander zu verbinden beim Laufen. Und Radfahren gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge Hilfsmittel. Man kann im Winter laufen und man kann, was mir mindestens genauso viel Spaß macht, im Winter auch Fahrrad fahren. Und zwar, ich kenne 2 Systeme. Peloton ist das eine, was glaube ich sehr populär ist. Das ist ja so ähnlich wie SoulCycle, glaube ich. Und aus den USA kommt das ja. Das ist ja praktisch die Wohnzimmerversion von SoulCycle. Aber was ich liebe, ist Zwift. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Zwift ist ja, du spannst dein Rad auf den Rollentrainer und dann fährst du irgendwelche Strecken ab. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Menge von London, New York, durch den Central Park, Champs-Élysées rauf und runter. Und das mache ich jetzt, das ist fast schon ein bisschen Sucht geworden. Im Winter in meiner kleinen Wohnung in Essen steht das Ding immer mitten im Wohnzimmer. Und das ist aber total schön. Dann komme ich abends aus dem Büro raus und hier, Kollegen, ich muss noch mal kurz Central Park eine kleine Runde fahren. Und das ist ja dann wirklich virtuell und das ist ja so eine riesen Community. Da sind manchmal ja, ich glaube, in der Spitze bis zu 50.000 Leute parallel, die zwiften. Du hast dort Profi-Radfahrer, die sind ja immer auf dieser Liste drauf, dann siehst du ja hier X oder Y fährt damit. Du kannst mit Freunden verabreden. Ich fahre manchmal gegen meine Kollegen hier in Hamburg. Abends nochmal eine Stunde, 30, 40 Kilometer. Ein Hammer. Und das heißt, was ich sagen will, es ist keine Frage der Zeit und auch keine Frage des Wetters. Es ist eine Frage der Prioritäten. Mir macht Sport total Spaß. Und durch diese Corona-Zeit hier bin ich in der Tat so fit wie schon lange nicht mehr.
Wir haben noch ein paar Verabredungen offen. Das eine ist Mountainbiken gemeinsam. Das habe ich auch mit unserem gemeinsamen Freund und meinem Kollegen Flo Jürgs, der auch noch im Podcast kommt übrigens. Sind wir auch bei -5 Grad in die Harburger Berge. War auch echt rutschig, aber geht. Du hast gerade was gesagt, ich finde es ganz spannend. Plattform digital. Springen wir nochmal so ein bisschen auf die Zielgerade. Das, was du heute tust, seit 2018, also heute ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber schon 3 Jahre her, bist du Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. Ihr seid einer der Marktführer oder der Marktführer in Deutschland, würde ich sagen, was Qualitäts- und Zeitschriften auch angeht. Neue Herausforderungen nach 25 Jahren Bauer. Wie stellt Funke, ohne dass wir jetzt das große Corporate Communications Buch rausholen, aber ich finde es für mich und für die Hörerinnen spannend, sich digital auf? Und was sind die Dinge, die du dort begleiten oder auch jetzt gerade nach vorne treibst? Was sind die strategischen Themen, die eine Funke Mediengruppe in die Zukunft führen? Weil ich glaube, das ist wirklich spannend, gerade in Zeiten dieses Fast Content und in Zeiten von diesem, ich gucke mir jedes Bild eine Sekunde an und fertig. Also das finde ich nochmal wirklich spannend für die Jetztzeit.
Ich finde Funke unglaublich spannend. Das ist ja ein Unternehmen, 1,3 Milliarden Umsatz, fast nur in Deutschland. Und da ist damit eigentlich das größte deutsche Printhaus. Wir haben 5 Regionen, in denen wir der Marktführer bei Regionalzeitungen sind. Wir haben ein unglaublich starkes Zeitschriftengeschäft. Und wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren auch ein unglaublich starkes Digitalgeschäft aufgebaut. Die Herausforderungen dort sind sehr vielschichtig. Wenn wir, also was mich am Anfang am meisten gereizt hat, war die Digitalisierung des Tageszeitungsgeschäfts. Da bin ich jetzt nicht mehr für zuständig, aber ich habe das 2 Jahre lang sehr maßgeblich nach vorne getrieben. Wir haben ja in Deutschland nach wie vor eine große Verbreitung von Regionalzeitungen. Nicht mehr die Verbreitung oder die Penetration, die wir vielleicht vor 30, 40 Jahren haben. Trotzdem verkauft Funke insgesamt fast 1 Million Zeitungen pro Tag. Und
okay.
Now das ist schon mal, das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist auf der einen Seite ein großer Wirtschaftsfaktor. Auf der anderen Seite ist es aber auch extrem wichtig für die letztlich für die Demokratie und für die Meinungsbildung in der Region. Und das ist ein Punkt, den muss man wirklich sehr ernst nehmen. Die Auflagen der Regionalzeitung gehen zurück. Und da gibt es jede Menge Beispiele aus den USA. Es gibt erste Bundesstaaten in den USA, da gibt es keine einzige Regional- oder Lokalzeitung mehr. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, zu was führt das. Und das ist absolut sicher, es führt zu maximalen politischen Desinteresse auf der einen Seite und zu Polarisierung auf der anderen Seite. Und damit ist für mich eindeutig klar, Regionalpresse ist Demokratie stabilisierend und hat eine allerhöchste Bedeutung für unser Grundgesetz und für unsere für Publizistik insgesamt. Und das hat mich in der Tat gereizt. Wie kann man das in das nächste Jahrzehnt reinbringen, in die nächsten Jahre reinbringen? Und daran arbeiten wir momentan und kommen dort ganz gut voran. Wir haben mittlerweile Digitalauflagen, die liegen insgesamt bei deutlich über 100.000. Das ist noch nicht da, wo wir es sein wollen, aber wir haben so einen Mix zwischen E-Paper, was eine überraschend hohe Auflage hat, und rein Digital-Abos, wo wir unsere Websites kostenpflichtig gemacht haben. Wenn du heute Hamburger Abendblatt oder die Westdeutsche Allgemeine Zeitung lesen willst, musst du Geld dafür bezahlen.
Verständlicherweise.
War lange nicht so, aber ist jetzt seit 2, 3 Jahren so. Und das ist jetzt der Weg, den wir beschreiten müssen. Es muss uns gelingen, dort eine ähnliche Auflage hinzubekommen, wie wir das im Print gemacht haben. Aus 2 Gründen. Einmal aus sehr eigennützigen Gründen, weil das für uns wirtschaftlich natürlich total wichtig ist. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, finde ich, für die Demokratie und für das Gemeinwesen insgesamt in der Region maximal wichtig, dass es Journalisten gibt, die sich auch mit regionaler Politik beschäftigen, mit regionalen Angelegenheiten beschäftigen, die in der Lage sind, Sachverhalte regional einzuordnen und die Leute informieren, die eine Guidance geben können, die auch komplett informieren, die nicht aus einer Blase heraus irgendwelche Aspekte herausgreifen, die dann immer wieder multipliziert werden, sondern die viele Aspekte des Gemeinwesens, der Region oder der Stadt darstellen. Und daran arbeiten wir und das müssen wir hinkriegen.
Wow, das ist ehrlicherweise ganz ernst gemeint das Learning des Podcasts. Das finde ich nämlich wahnsinnig spannend. Außerdem möchte ich sagen, ich bin nicht zuletzt durch die Pandemie und durch die Situation extremer Fan eines funktionierenden Rechtsstaats und einer offenen Aufklärung und einer, nennen wir auch mal, einen demokratischen und auch diversen Umgang mit Themen. Also das ist für mich wirklich das Learning, diese Tageszeitung, diese 1 Million verkaufte Exemplare pro Tag, die Digitalisierung. Trotzdem zum Ende des Podcasts, wir sind natürlich bei deutlich länger als 20 Minuten, wir haben die Schallmauer, glaube ich, schon zweimal durchbrochen, das ist mir egal. Was nutzt du für Medien? Was bist du als, was ist dein, also ich will jetzt gar nicht deinen Tagesablauf wissen, aber was sind deine Informationsquellen neben dem diversen Angebot aus eurem Verlag? Also ist es immer noch, liest du täglich die Hör zu, kann man das so sagen? Geht nicht, weil ist ja auch nur ist eine Programmzeit.
Wöchentliche Erscheinungszeit, wöchentliche Erscheinung. Ich gucke, klar, es ist für mich wichtig, ich muss die Qualität, was ich vorhin gesagt habe, die Qualität unserer Zeitschrift muss stimmen und ich gucke mir die natürlich an. Aber die gucke, das ist eher beruflich.
Ja.
Jetzt, was lese ich? Ja, Mischung, beruflich, privat.
Ist es klar, Podcast?
Ja, also ich bin. Kann ich das sagen? Ich bin ein großer Fan der Financial Times. Das ist eigentlich
ja,
so.
Ja.
Die habe ich abonniert als Digitalversion hier. Du kannst es sehen. Das ist relativ einfach. Auf meinem Handy. Meine Apps, die ich auf dem Handy habe, ist die Financial Times. Daneben ist das Hamburger Abendblatt. Daneben NTV und der Spiegel. Also es ist relativ einfach darzustellen.
Ja, aber es ist international. Es ist eine, finde ich, Diversität und es ist auf jeden Fall fernab von Populismus. Daher kann ich das teilen. Ich selber bin Freund vom Zeit-Online-Nachrichten-Podcast, NTV und auch eigentlich nur 3-4 Quellen, die eine Diversität zeigen. Ja, und damit ist, finde ich, auch gut gesorgt für uns.
Ja, das ist ja völlig ausreichend. Ich bin auch mittlerweile echter Fan von Podcasts geworden. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Hier Lars Heider, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, hat jede Woche eine neue Idee und wir haben wirklich unglaublich viele Podcasts dort auf die Beine gestellt und auch eine hohe Nutzung. Das geht 500.000 so pro Monat, mindestens. Ich glaube sogar noch ein bisschen höher. Und ich persönlich, da weiß ich jetzt nicht genau, ob das euer Wettbewerber ist, aber Philipp Westermeyers OMR-Podcast.
Philipp ist ein Freund des Hauses und
sehr gut.
Also, es wäre vermessen, ich möchte trotzdem mal den Vergleich mit Herrn Bucerius und dir anziehen, aber es wäre vermessen, ungefähr so aus deiner Reaktion heraus unseren Podcast mit dem von Philipp zu vergleichen.
Nee, aber ich bin das, ja. Wenn ich einen Podcast höre, dann ist es eigentlich OMR.
Ja.
Der ist absolut sensationell.
Ja, ja. Und Philipp produziert ihn zwar nicht, aber wir sind mit ihm im Austausch auch auf verschiedenen Wegen und Themen. Also nein, das ist ja hier dieses Projekt und wir haben inzwischen stabil immer so 3.000 Hörer pro Folge. Das ist für uns sensationell.
Jo,
ich habe
so
gesagt,
viel.
Wenn mal jemand so ein Agentur-Marketing-Podcast, wenn das mal 500 Leute hören, dann ist die konzeptionelle Zielerreichung erfüllt. Aber wir sind stetig steigend. Mal gucken, ich werde dir die Zahlen im Nachhinein dann mal reporten. Das klingt ein bisschen so, auf jeden Fall, es läuft. Also, Mediennutzung, Zukunft. Gibt's was dich bewegt, wenn du gerade, du hast ein paar Stichwörter gesagt, Corona, also gibt's was, vielleicht, ich stelle die Frage abschließend immer, was dich für dieses Jahr noch besonders antreibt, wo du sagst, das ist für mich wichtig, Reise 21 mit den Learnings, mit der jetzigen Situation, kann privat, kann beruflich, kann beides sein. Das interessiert uns eigentlich immer ganz noch, was so die persönliche Herausforderung oder Zielsetzung ist nochmal fürs Jahr.
Ja, was mir ganz klar geworden ist, dass die Digitalisierung hat ja einen unglaublichen Schub noch wieder genommen. Muss auf die Verkaufszahlen von Amazon gucken, das ist ja abenteuerlich. Und das ist ein Punkt, wo ich mir vorgenommen habe, noch viel konsequenter zu sein. Wir sind jetzt drauf gekommen, wir haben sehr gutes Digitalgeschäft um die Zeitschriften herum. Wir haben so ein Netzwerk aufgebaut, das heißt Digital Brands Network, was super erfolgreich ist. Aber ich glaube, man tut nie genug. Man muss noch mehr digital, noch mehr digital und noch mehr digital machen. Und den ganzen Tag das ganze Unternehmen antreiben, in dem Bereich noch stärker zu werden, neue Akquisitionen zu tätigen, neue Vertriebswege ausfindig zu machen, neue Produktideen zu entwickeln. Das ist klar mein Ziel für die nächsten Monate, noch stärker zu digitalisieren. Klar brauchen wir das Stammgeschäft, die Printausgaben sind super wichtig, unsere Zeitschriften haben enorm hohen wirtschaftlichen Wert fürs Unternehmen, das muss gehegt und gepflegt werden. Aber und das werde ich natürlich auch in Zukunft machen. Aber wenn man überlegt, was ist das Wichtigste, würde ich sagen, noch mehr Druck in das Digitalgeschäft.
Absolut. Mir ist noch eine spontane letzte Frage eingefallen. Hört und sieht man dich oder euch auf Clubhouse? Gibt es da schon eine Einschätzung? Ich weiß, das ist die Glaskugel. Kann man dazu jetzt schon was sagen?
Nö, ich bin da eigentlich ganz gut drin. Also ich habe mich da, ich habe ein paar Kollegen, wir haben, die da schon vom fast den ersten Tag in Deutschland drin waren. Wir haben eine Unternehmung, die heißt Trendance, die macht so im weitesten Sinne Marktforschung im HR-Bereich. Die sind die ganze Zeit dort vertreten.
Klar, macht Sinn, stimmt. Live, People-Analyse.
Genau, die haben.
Habe ich noch gar nicht gesehen aus der Perspektive, ja.
Ja, genau. Ja. Und also die sind dort massiv drin und wir haben in einzelnen Bereichen eine ganze Reihe von Privatpersonen, die da, nicht privaten, von einzelnen Leuten, ja, die dort praktisch aus einer Abteilung heraus was gemacht haben. Und wir überlegen als Unternehmen insgesamt, ob wir das machen sollten. Da bin ich noch nicht so richtig sicher, ob wir das, ob das Sinn gibt. Das müssen wir mal sehen. Das Lustige ist, hier unsere Kollegen da von Trendance, die haben mir schon nämlich heute Mittag gerade geschrieben, wo es jetzt hingeht. Jetzt ist Twitter Spaces die ganz große Geschichte.
Twitter Spaces ist, glaube ich, ein bisschen das MeToo von Clubhouse, oder? Ist es das?
Ja, er hat mir geschrieben, dass er da jetzt testet und da was macht. Und Dive ist irgendwie auch, ich glaube, das ist das deutsche Pendant zu Clubhouse, ist auch groß im Kommen. Also wir kümmern uns darum. Ich muss zugeben, ich bin da ab und zu, aber ich kann nicht 4-5 Stunden lang da von nachts von 12 bis 5 Uhr irgendwelchen Leuten zuhören. Also fehlt mir jetzt irgendwie auch die Nerven. Man muss mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich glaube, dass das momentan ist es ja eher ein Medium für digital, M&A, ein bisschen Musik. Ob das eine breite Wirkung hat, keine Ahnung, aber das wird sich einfach entwickeln. Ne? Wer hat gewusst, wie Instagram sich entwickelt? Auch keiner. Das hat sich dann irgendwann dynamisch weiterentwickelt. Es gibt jedenfalls scheinbar ein Need für sowas. Es gibt Leute, die da Spaß dran haben. Das Geschäftsmodell ist momentan nicht da, aber so würden wir das machen. Wir fangen mit einzelnen Personen an, versuchen das in bestimmten Segmenten zu machen und dann auszurollen in andere Bereiche. Wenn das erfolgreich ist. Wenn nicht, lass es sein. Dann ist es halt mal halben Jahr, vielleicht gibt es dann kein Clubhouse mehr, kann auch sein.
Aber das ist das Schöne an digital, man kann es auch probieren. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte noch eine Stunde Zeit, beziehungsweise irgendwann werden die, habe ich von Philipp Westermeier gelernt, ein guter Podcast dauert so lange wie ein Inlandsflug in Deutschland, nicht in den USA. Das heißt, wir haben immer so 45 bis 50, 55 Minuten. Ich meine das ganz ernst, ich freue mich auf unser nächstes reales Treffen, unsere Verabredung entweder zum Laufen oder zum Biken und darauf, mich weiter mit dir auszutauschen, und bin wahnsinnig dankbar, dass wir diese Freundschaft, diese langjährige auch Zusammenarbeit haben und dass du dir die Zeit genommen hast. Deswegen vielen, vielen herzlichen lieben Dank, Andreas, für deine Zeit bei 20 Minuten gerne noch länger.
Ja, herzlichen Dank. Also hat echt Spaß gemacht. Toll, dass wir, das hört sich ein bisschen an wie so eine geschichtliche Darstellung. Ich bin ja auch nicht der Typ, der immer ständig zurückblickt, eigentlich nie. Aber hier hat es irgendwie mal Sinn gegeben und hat echt Spaß gemacht.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne, bis ganz bald und einen schönen Abend oder Tag oder Morgen. Tschüss, tschüss.